بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit der 12. und letzten Gefahr oder Plage der Zunge. Und zwar sagte er, Fehler im Sinne des gesprochenen Wortes in religiösen Angelegenheiten, besonders in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala betrifft. Also, es geht jetzt darum, dass man die Zunge benutzt, um etwas zu sagen, was inhaltlich falsch ist, insbesondere wenn es um die Aqida geht, um die Glaubenslehre. Und zwar, wer jedoch, er sagt, nur Gelehrte und sprachgewandte Gelehrte sind in der Lage, die Ausdrucksweise in solchen Dingen zu korrigieren. Wer jedoch in Wissen oder sprachlicher Gewandtheit mangelhaft ist, dessen Rede bleibt nicht frei von Fehltritten. Doch Allah verzeiht ihm aufgrund seiner Unwissenheit. Also, jeder Mensch kann vielleicht einiges nicht richtig formulieren. Manchmal verspricht man sich. Die Gelehrten sind diejenigen, die am meisten darauf achten. Und selbst Gelehrte können mal falsch liegen. Aber trotzdem gibt es Dinge, die man unterlassen muss und die man nicht absichtlich sagen darf. Und hier hat er einige Beispiele erwähnt, wie die Aussage des Propheten alaihi salatu wassalam. Keiner von euch soll sagen, was Allah will und du willst. Also man soll niemanden in die Stellung und Höhe gleichsetzen mit Allah tabaraka wa ta'ala, sondern man sagt, was Allah will und dann, was du willst. Ja. Oder eben, wäre nicht Allah und du, sondern wäre nicht Allah und dann der und der. Ja, zum Beispiel, du sagst, wenn nicht der Allah wäre und der Arzt, dann wäre ich verloren. Ja, wir wissen, der Arzt hat dir geholfen, aber trotzdem darfst du ihn nicht erwähnen im selben Rang mit Allah, tabaraka wa ta'ala, sondern wäre nicht Allah gewesen und dann, danach der Arzt. Dies deshalb, weil das Aneinanderreihen mit und die Gleichstellung und Partnerschaft andeutet. Ähnlich verhält es sich mit seiner Missbilligung, sallallahu alaihi wasallam, gegenüber dem Prediger, der sagte, und wer beiden ungehorsam ist, der ist abgeirrt. Er sagte, sage, wer Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist. Also selbst da wollte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nicht erwähnt werden in einem Zug mit Allah Azza wa Jal, sondern Allah und seinem Gesandten. Ja, auch wenn jetzt Al-Nabi alayhi salatu wassalam natürlich nur mit Offenbarung spricht, trotzdem sagt er nicht, sagt beide, wer beiden ungehorsam ist, sondern wer Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist. Ebenso heißt es, sagt, keiner von euch soll sagen, mein Diener und meine Dienerin. Ihr alle seid Diener Allahs. Und alle Frauen sind Dienerinnen Allahs. Sondern sagt, mein Bediensteter und meine Bedienstete. Also damals gab es ja Sklaven. Und ein Sklave ist ein Diener, Abd auf Arabisch. Auf Arabisch heißt es Abd. Und die Sklavin heißt Amah. Und dann wäre es rein sprachlich gesehen richtig zu sagen, Abdi, mein Diener, also mein Sklave. Aber da wir alle Ibadullah sind, wir sind alle Diener Allahs, sollen wir nicht reden Abdi, sondern sag Rulami. Ja, Rulamu, Fulan, also der Bedienstete, also Sklave. Oder Jariyah. Jariyati, gemeint ist also Sklavin. Amati, meine Amme, meine Dienerin, wäre ja auch richtig sprachlich. Aber aus Respekt gegenüber Allah tabaraka wa ta'ala soll man ein anderes Wort benutzen. Und An-Nakhai rahimahullah sagte, wenn ein Mann zu einem anderen sagt, O Esel, O Schwein, dann wird zu ihm am Tag der Auferstehung gesagt, siehst du etwa, dass ich ihn als Esel erschaffen habe? Oder siehst du, dass ich ihn als Schwein erschaffen habe? Das heißt also, man soll nicht die Menschen beleidigen. Allah Azza wa Jal hat die Menschen geehrt. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Also entwürdige sie nicht durch solche Begriffe. Dies und Ähnliches gehört zum Bereich der Rede und lässt sich nicht vollständig aufzählen. Ja, also die Fälle und Beispiele sind unzählig. Wer über das nachdenkt, was über die Plagen der Zunge gesagt wurde, erkennt, dass derjenige, der seine Zunge freien Lauf lässt, nicht sicher bleibt. Dann wird ihm das Geheimnis des Ausspruchs des Propheten sallallahu alaihi wasallam klar: Man samata naja, wer schweigt, ist gerettet. Denn diese Plagen sind Verderben und sie liegen auf dem Weg des Sprechenden. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und dem jüngsten Tag glaubt, der möge Gutes sagen oder schweigen. Dann sagt er über die Eigenschaften Allahs, dass man nicht darüber nachfragen soll. Das gehört auch zu dieser, zum Missbrauch der Zunge. Und zwar sagt er, von den Plagen der gewöhnlichen Leute ist, dass sie nach den Eigenschaften Allahs des Erhabenen und nach seinem Wort fragen. Wisse, der Satan lässt dem einfachen Menschen einbilden, dass er, wenn er sich mit tiefem Wissen beschäftigt, zu den Gelehrten und Ehrenwerten gehören werde. So liebt er dies, bis er schließlich Worte des Unglaubens ausspricht, ohne es zu wissen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird nicht lange dauern, da werden die Menschen fragen, dieser, also Allah ist der Schöpfer. Wer hat Allah erschaffen? Also derjenige, der ohne Rechtleitung redet und derjenige, der Wissen verlangt, nicht gemäß der Gelehrten, der wird so tief eintauchen, bis er seinen Kopf anschlägt an einem Felsen im Meer des Wissens. Das heißt, der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Menschen werden so lange hinterfragen, bis sie dann sagen, wer ist der Schöpfer von Allah? Ja, es gibt ja diese Schule, Skeptizismus, dass man nichts glauben muss, alles hinterfragen und so weiter und so fort. Und sie denken, dabei sind sie wissenschaftlich. Dabei gibt es Grundsätze, die klar sind. Ja, also notwendiges Wissen, womit jeder Mensch geboren wird. Jedes neugeborene Kind weiß, dass alles eine Ursache hat. Ein Baby, das noch nichts gelernt hat, hört es einen Ton, dreht es den Kopf um und schaut irgendwo hin. Wer hat diesem Baby, das gerade eben frisch auf die Welt gekommen ist, gesagt, es gibt Ursache-Wirkung? Es gibt eine, wenn irgendwas da ist, hat es eine Ursache. Kein Mensch. Das ist das, was Allah Azza wa Jal an notwendigem Wissen dem Kind gegeben hat. Dass das Ganze mehr ist als ein Teil, das weiß man. Ja, und deswegen, es gibt ein Buch von Nichtmuslimen, heißt Born Believers. Ja, also neugeborene Gläubige. Gemeint sind die Aspekte, die jedes Baby an Wissen vorhanden hat. Wer hat ihm dieses Wissen gegeben? Allah Jalla wa Ala. Und das ist Dalilul Fitra. Das ist der Gottesbeweis aufgrund der natürlichen Veranlagung. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Jedes Neugeborene wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren. Was heißt das? Also, das ist das Betriebssystem, mit dem ein Mensch geboren wird. Es kann lernen. Es gibt rationale Grundregeln. Ja, wie gesagt, alles hat eine Wirkung. Gegensätze können sich nicht vereinen. Diese Sachen brauchst du nicht zu beweisen. Da jetzt noch weiter einzutauchen, ist Unsinn. Das ist die Basis. So, wenn jetzt aber jemand sagt, ich bin der Oberwissenschaftler, der Oberskeptiker, ja bitteschön, dann landet er irgendwann und sagt, wer ist der Schöpfer von Allah tabaraka wa ta'ala. Und das ist natürlich eine irrationale Frage. Yani diese Frage ist genauso, wenn du dem Taschenrechner sagst, was ist 0 durch 3? Was gibt er dir für eine Antwort? Fehler, Error. Yani mit anderen Worten, lern erstmal, wie du Fragen stellst. Diese Frage ist Unsinn. Du hast nichts und willst es aufteilen. Das Quatsch ist das. Und genauso ist es, wenn wir sagen, es muss einen Anfang geben, diese Ursachenkette, diese Kausalkette, das ist die Ursache von dem, das ist die Ursache von dem, muss einen Beginn haben. Es gibt ja das Beispiel, einige nehmen den Soldaten, andere nehmen Bushaltestelle, gibt verschiedene. Und zwar, ein Soldat bekommt den Befehl zu schießen, aber der Befehl kommt erst von seinem Vorgesetzten, wenn dessen Vorgesetzter sagt, schieß. Und der wird das erst sagen, wenn dessen Vorgesetzter sagt, schieß. So, und das jetzt ins Unendliche. Oder du bist an der Haltestelle und wartest auf den Bus. Der Bus wird aber zuerst erst an deiner Haltestelle kommen, wenn er an der Haltestelle vorher war. Dort wird er erst sein, wenn er an der Haltestelle vorher war. Und so weiter bis ins Unendliche. So, wann kommt der Bus? Wenn diese Kette keinen Anfang hat. Er wird nie kommen, weil der Bus nie in Gang gesetzt wurde. Es muss eine erste Haltestelle geben, vor der es keine Haltestelle gibt, von wo aus der Bus zuallererst losgefahren ist. Es muss den allerersten Vorgesetzten geben, der zuallererst gesagt hat, schieß. Und dann geht es zum nächsten Vorgesetzten, nächsten, bis zum Soldaten, der dann den Schuss tätigt. Das heißt, die Ursachenkette muss einen Anfang haben. Wenn du jetzt kommst und sagst, was ist das vor dem Ersten? Das ist doch ein Widerspruch. Was kommt vor dem Ersten? Und das ist unlogisch. Und deswegen gehört zu den Namen Allahs Al-Awwal. Er ist der Erste. Somit ist nichts vor ihm. Ant Al-Awwal falaysa qablaka shay. Du bist der Erste, so ist nichts vor dir, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ist das Fragen der gewöhnlichen Leute über die verborgenen Feinheiten des Wissens eine der größten Plagen. Und das gilt nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen. Der größte Fehler, den viele begehen, ist, dass sie Sachen lernen, bevor sie bereit sind, sie zu lernen. So fangen Leute an mit dem Urteilen über andere, bevor sie die Basics haben. Und deswegen werden sie so hart gegen die Menschen, anstatt dass sie zuerst lernen, sich zu erziehen. Und die Ulama sagen zum Beispiel, man fängt nicht mit den Büchern von Ibn Hazm rahimahullah an. Ibn Hazm rahimahullah war sehr schroff, sehr hart. Wenn du damit anfängst, übernimmst du diese Persönlichkeit. Jeder übernimmt die Persönlichkeit der Autoren und der Lehrer. Das schwappt ab, ob du willst oder nicht, das färbt ab. Schwappt über, ja, und färbt ab. Das bedeutet also, fang an, richtig zu lernen, damit du dann auch richtig weitermachst. Und deswegen sagen auch die Ulema, man fängt nicht mit Primärliteratur an. Das weiß man ja in jedem Fach, oder nicht? Man fängt mit Sekundärliteratur an, man fängt mit Einführungen an. Und dann gehst du zu Primärliteratur, zu den vorherigen, klassischeren Autoren. Das ist, die Menschheit weiß das. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach was, warum soll ich diesen Umweg machen? Ich gehe direkt zur Primärliteratur. Der wird gar nicht sein Ziel erreichen, sondern er wird viel größere Nachteile haben als Vorteil. Das Beste für den einfachen Menschen ist, an das zu glauben, was im Koran überliefert wurde und sich dem zu fügen, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam brachte, ohne Nachforschung, sowie sich mit den Gottesdiensten zu beschäftigen, denn ihr Versuch, die Geheimnisse des Wissens zu ergründen, gleicht dem Versuch weidender Tiere, die Geheimnisse des Königs zu ergründen. Ja, die Tiere, die haben nicht die Möglichkeit, die Welt zu erfassen. Und deswegen sollen sie sich beschäftigen mit dem, was sie können. Was können sie? Ja, diese Weide besuchen, ja, und dann Nahrung, ja, nehmen. Ja, mach das, was du kannst. Milch produzieren. Ich sage Lauchheil. Dann bist du brauchbar. Aber stell dir mal vor, die Kuh sagt, nee, ich will nicht essen und ich will auch keine Milch produzieren. Ich will wissen, was ist hinter dem Jupiter. Ja, du kannst es. Du hast nicht die Fähigkeit, das zu erfahren. Und am Ende hast du nichts erreicht. Genauso wie der eine, die ein Sheikh sagte, jemand kam zu ihm und sagte, ja, ihr redet immer über Wudu. Ja, und die Leute sind auf dem Mond gelandet. Hat er gesagt, bist du auf dem Mond gelandet? Nee. Redest du über Wudu? Nee. Ja, du hast ja gar nichts gemacht. Die anderen zumindest, also wir zumindest haben über Wudu geredet. Okay, wir sind nicht auf dem Mond gelandet, aber wir haben was gemacht. So, die anderen sind auf dem Mond gelandet. So, und du? Besserwisser? Du hast weder das gemacht, noch das gemacht. Aber es gibt solche Leute, die wollen nur kritisieren. So macht man es nicht und so geht es nicht. Okay, wie macht man es? Ich weiß nicht, aber so macht man es nicht. Das ist doch, was ist jetzt die, was haben wir jetzt davon, von dieser Kritik? Wenn du etwas kritisierst, sag, wie man es besser macht. Aber nur zu sagen, so geht's nicht. Okay, Jazakallahu, wie geht's denn? Weiß ich nicht. Wie kannst du dann sagen, dass es dann nicht so geht? Also das war jetzt ein Abschluss für dieses Thema. Die Zunge, möge Allah unsere Zungen reinigen. Das nächste Kapitel ist der Zorn. Möge Allah uns besänftigen. Möge Allah uns erziehen. Möge Allah unseren Charakter verbessern. Er sagt, wisse, der Zorn ist ein Funke aus dem Feuer. Und der Mensch weist beim Zorn einen Zug zum verfluchten Scheitan auf, da dieser sagte, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber aus Lehm. Also er sagt, derjenige, der zornig ist, ähnelt sich dem Scheitan, weil Zorn ist Feuer. Und der Scheitan, möge Allah uns vor ihm bewahren, ist aus Feuer. Denn das Wesen des Lehms ist Ruhe und Würde. Und das Wesen des Feuers ist Aufflammen, Entzündung, Bewegung und Unruhe. Allah Jalla wa Ala hat Adam aus Lehm erschaffen. Lehm ist etwas Stabiles, Schweres im Sinne von Gefestigtes. Feuer zappelt, ja, und Feuer verbrennt. Und so ist der Zorn im Gegensatz zur Ruhe und zur Weisheit. Und zu den Ergebnissen des Zorns gehören Groll und Neid. Was auf die Verwerflichkeit des Zorns hinweist, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu demjenigen, der ihm gesagt hat, gib mir einen Rat. Er sagte ihm, la taghdab, sei nicht zornig. Er wiederholte es mehrmals, la taghdab. Und in einem anderen Hadith heißt es, dass Ibn Umar radiallahu anhu den Propheten fragte, sallallahu alaihi wasallam, was entfernt mich vom Zorn Allahs, subhanahu wa ta'ala? Er sagte, werde du nicht zornig. Denn das ist die Regel, so wie du die Menschen behandelst, so behandelt Allah dich. Du bist ohne Gnade, Allah begnadigt dich nicht. Du bist nachsichtig, Allah ist nachsichtig mit dir. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Seid gnädig zu denen, die auf der Erde sind, dann ist derjenige gnädig zu euch, der über dem Himmel ist. Allahu fi auni al-abd, ma dam al-abdu fi auni akhi. Allah hilft seinem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Das, was du machst, macht Allah mit dir. Das ist eines der wichtigsten Regeln, die wir uns vor Augen halten sollen. Egal, was du tust. Muss immer wissen, das, was du machst, wird mit dir gemacht. Heute, morgen, nächstes Jahr, Yawm al-Qiyamah, ist egal. Es wird mit dir gemacht. Und das deutlichste Beispiel ist Güte zu den Eltern oder schlechter Umgang mit den Eltern. Diejenigen, die schlecht sind, die bekommen die Quittung in der Dunya. Möge Allah uns davor bewahren. So wie du mit den Menschen umgehst, so wird Allah Azza wa Jal mit dir umgehen. Und bei Bukhari und Muslim überliefert Abu Huraira radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Starke ist nicht der, der andere zu Boden ringt. sondern der Starke ist derjenige, der sich beim Zorn beherrscht. Das ist wirklich Stärke. Das ist wirklich Stärke. Und jeder, der schnell zornig ist, weiß, wie schwer es ist, dass man seinen Zorn bändigt. Aber das ist das, was man trainieren soll. Und von Ikrimah wurde erwähnt über die Aussage Allahs und als Herrn und Enthaltsamen. Er sagte, der Herr ist derjenige, der sich Sayyidan wa Hasuran, ja. Der Herr ist derjenige, der sich beim Zorn beherrscht und dessen Zorn ihn nicht überwältigt. Also das war eine Eigenschaft von Isa alayhi salam, dass er diese Eigenschaften hat. Er wird ein Herr sein. Was sagt Ikrimah, rahimahullah? Er sagt also jemand, der sich beim Zorn beherrscht. Er sagt, der Autor, und wir überliefern das Dhul-Qarnayn, also es wurde ihm überliefert, ja. Dieser Hadith mag auch nicht authentisch sein, das sind jetzt Weisheiten. Und wir dürfen Dinge überliefern, auch wenn sie nicht ganz authentisch sind, wenn es jetzt nicht um eine Ableitung eines neuen Gebotes ist, ja, sondern was bereits bestätigt wurde in authentischen Hadithen oder durch den Koran. Und jetzt gibt's andere Hadithe, die zwar nicht so stark sind, aber sie bestätigen das, was bereits bestätigt wurde, dann darf man das erwähnen. Analog zu den Aussagen der Ahlul Kitab, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Hadithu an Bani Israel wa la haraj, berichtet über die Kinder Israels, ohne dass es eine Belastung ist für euch. Also ihr werdet nicht zur Rechenschaft gezogen, natürlich in den Sachen, die nicht der Religion widersprechen. Also, es heißt, dass Dhul-Qarnayn einem Engel begegnete. Dhul-Qarnayn, der König damals, ja. Er sagte ihm, lehre mich etwas, durch das mein Glaube und meine Gewissheit zunehmen. Er sagte, werde nicht zornig. Er sagte ihm, werde nicht zornig. Sekunde. Werde nicht zornig, denn der Shaitan ist über den Sohn Adams am mächtigsten, wenn er zornig wird. Erwidere den Zorn mit Zurückhaltung. Beruhige ihn mit Bedacht. Und hüte dich vor Hast. Denn wenn du dich beeilst, verfehlst du dein Ziel. Sei sanft und milde zu den Nahestehenden und Fernen und sei nicht gewalttätig und widerspenstig. All diese Aspekte haben wir, alhamdulillah, in der authentischen Sunna. Erst einmal, dass Shaitan in den Adern des Menschen fließt. Shaitan yajri min ibn Adam majra ad-dam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, dass Shaitan im Menschen fließt und deswegen es lodert. Deswegen sollen wir ja Wudu machen, wenn wir zornig sind, damit dieses Feuer gelöscht wird. Ebenso, dass man gut sein soll zu den anderen. Ahsin ila man asa'a ilayk, sei gut zu demjenigen, der schlecht ist zu dir. A'ti man man'ak, sil man qata'ak und so weiter. Also gib demjenigen, der dir nicht gibt, pflege die Beziehung zu demjenigen, der sie nicht pflegt zu dir. Das sind alles Gebote, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte. Es wurde überliefert, dass Iblis, la'natullahi alayh, also möge Allah ihn verfluchen, Musa erschienen ist, alaihi salam, und sagte, O Musa, hüte dich vor Heftigkeit, also Zorn, ja, denn ich spiele mit einem zornigen Mann, wie Kinder mit einem Ball spielen. Zorn, da verliert man den Verstand. Und deswegen reden die Fuqaha, die Rechtsgelehrte, über den Zornigen, ob seine Scheidung gültig ist oder nicht. Weil Zorn kann zum Verlust des Verstandes führen. Nicht jeder Zorn. Also keiner wird seine Frau scheiden und er liebt sie und alles ist toll und so. Natürlich, eine gewisse Form der Aufregung, des Zorns ist da. Sonst würde er nicht das sagen. Aber es geht um was? Eine Form des Zorns, in der er wie ein Betrunkener ist. Wenn du ihn fragst, wie heißt du, kann er nicht antworten. Wenn du fragst, was haben wir heute für einen Tag, kann er nicht antworten. Das war's. Sein Zorn, es gibt einige, möge Allah uns bewahren. Wenn sie zornig sind, wissen sie nicht mehr, also du sagst ihm, hast du überhaupt gehört, was du gesagt hast? Ich war nicht da, tut mir leid. Möge Allah uns bewahren. Das heißt also, er sagt, wenn jemand so zornig ist, spiele ich mit ihm wie Kinder mit einem Ball. Der jongliert, wie er will. Und hüte dich vor den Frauen, denn ich habe nie eine Falle aufgestellt, die bei mir selbst standhafter wäre als jene, die ich durch eine Frau aufstellt. Also nichts, keine Falle ist von den Fallen, die er aufstellt, ist umso stabiler beim Shaitan. Ja, also da fallen fast alle um, bedeutet das. Außer diese Falle eben die Begierde zu den Frauen. Und hüte dich vor Geiz, denn ich verderbe dem Geizigen das Diesseits und das Jenseits. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Es wurde gesagt, hütet euch vor dem Zorn, denn er verdirbt den Glauben, wie etwas Bitteres den Honig. Und zwar, also die, ich weiß nicht mehr, wie das heißt auf Deutsch, Sabbar. Schuss muss Sabbar haben. La, muss Mukaktus. Das ist eine Frucht, aber eine sehr bittere. Nutzt man nur für Medizin. Ja, die. La, mu Aloe Vera. Aloe Vera schmeckt. nein. Bitte?
Sieht das aus, so orange?
Ja, so, genau, so eine Kugel, so wie. So wie diese. Kennst du diese französischen Le Boule? Ja, diese Dings da zum Spiel. Ja? Guck mal, ChatGPT. Ja. Kann man doch essen. Drachenfrucht gibt Saft, Habibi. Was, das kannst du nicht essen. Das ist so bitter.
Chef, du kannst Ingwer als Beispiel nehmen. Ist auch bitter.
La, Ingwer ist gesund. Mausabbar. Sabbar. Allah Azza wa Jalla sagt ja, وَضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَ. Das ist diese Frucht. Die hat keinen Stamm, ja, die ist nicht verwurzelt, also nicht als Stamm. Guck mal, wie das Ding heißt. Ist keine Frucht? Ja, also, Mohim, ja, es ist eine Pflanze, ja, es ist.
Meinen Sie As-Sabir, nicht As-Sabbar?
Ach, wir gut, Sabbar. Ah, Sabir, aywa. Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn du ein bisschen von dem nimmst und in Honig, das war's, kannst du nicht mehr essen. So bitter ist das. Aber man benutzt es, subhanallah, alles hat einen Sinn. Man benutzt es für Medizin. Ja. Und, wo waren wir stehen geblieben? Na, und der Zorn ist der Feind der Vernunft. Dann sagt der Autor, die Wirklichkeit des Zorns, also die, was ist, also die Definition des Zorns ist, das Aufwallen, also Kochen des Blutes im Herzen, um Rache zu suchen. Wenn der Mensch zornig wird, entbrennt das Feuer des Zorns und das Blut kocht, breitet sich in den Adern aus und steigt in die oberen Körperteile, so wie kochendes Wasser im Topf aufsteigt. Also es brodelt in dir, bis dieses Blut aufsteigt. Das muss jetzt nicht medizinisch, physiologisch, biochemisch 100% so sein, ja. Aber zumindest von außen, ja. Du siehst jemand, der zornig ist, läuft rot an, ja, und so weiter. Was da alles an biochemischen Prozessen läuft, Allahu a'lam. Auf jeden Fall. Deshalb erröten Gesicht, Augen und Haut. Sie spiegeln die Farbe des dahinterliegenden roten Blutes wider. Wie Glas die Farbe dessen wiedergibt, was es enthält. Das Blut breitet sich aus, wenn man auf jemanden zornig wird, der unter einem steht und über den man sich mächtig fühlt. Also Zorn ist meistens derjenige, der Macht hat über jemanden. Wenn aber der Zorn gegenüber jemandem entsteht, der über einem steht und man keine Hoffnung auf Vergeltung hat, zieht sich das Blut von der äußeren Haut in das Innere des Herzens zurück. Es entsteht Traurigkeit. Darum wird das Gesicht gelb. Subhanallah. Yani er sagt, Zorn. Bist du derjenige, der Macht hat? Läufst du rot an. Bist du derjenige, der keine Macht hat? Dann läufst du gelb an. Warum? Das Blut zeigt sich nicht, weil du eben unterdrückt bist. Wenn der Zorn gegenüber einem Gleichstehenden entsteht und man schwankt, ob man ihn überwinden kann, zögert das Blut zwischen Ausbreitung und Rückzug, das Gesicht wird abwechselnd rot und gelb und der Körper gerät in Unruhe. Die Vergeltung ist die Nahrung der Kraft des Zorns. Vergeltung ist also Treibstoff für den Zorn, damit Rache ist das, was einen mit Zorn ernährt. Die Menschen stehen bezüglich der Stärke des Zorns auf drei Stufen. Also, jetzt kommen wir zur Frage, ist Zorn gut oder schlecht? Er sagt, es gibt drei Stufen. Übermaß, Mangel und Ausgewogenheit. Übermaß wird nicht gelobt, denn es entreißt der Vernunft und der Religion ihre Führung. Also du wirst nicht mehr geleitet durch Vernunft und Religion, sondern durch diesen Zorn. Sodass kein Nachdenken, keine Überlegung und keine Wahlmöglichkeit bleibt. Wenn du zornig bist, führst du sofort aus. Die Idee, die kommt, machst du. Und deswegen, möge Allah bewahren, gibt es Leute, die töten oder zerstören oder beleidigen. Und danach sagen, tut mir leid, ich war sauer. Ja, nachdem du die Welt zusammengelegt hast. Also ja, das heißt, dieses Nachdenken, Nutzen, Schaden, ist ausgeschaltet bei zu viel Zorn. Aber auch Mangel an Zorn ist tadelnswert, denn dann besitzt man keine Eifersucht und keine gesunde Verteidigungsbereitschaft. Wenn dir alles egal ist auf dieser Welt, ja, dann wirst du einen riesen Schaden nehmen. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Zorn. Zorn ist ein Instinkt, um dich zu beschützen. Aber, wie gesagt, das kann übertrieben werden und dann große Nachteile mit sich führen. Wer völlig ohne Zorn ist, ist unfähig, seine Seele zu erziehen. Denn die Erziehung besteht darin, dass der Zorn über die Begierde siegt, sodass man auf sich selbst zornig wird, wenn man zu niederen Begierden neigt. Also, wenn du nicht gar keinen Zorn empfindest, auch nicht gegenüber dich selbst, dir ist auch alles egal, was du selbst machst, dann wirst du dich nicht erziehen. Daher ist das völlige Fehlen des Zorns verwerflich und man muss den mittleren Weg zwischen beiden Extremen suchen. Also, wann darf man zornig sein, wenn es berechtigt ist? Und die Dosis muss auch berechtigt sein. Und das ist eben die Religion. Die Religion ist der Gleis. Weil zum Beispiel die Khawarij haben Zorn für Allah Jalla Jalaluhu. Es gibt ja das Lieben für Allah und das Hassen für Allah. Aber sie übertreiben es. Töten Muslime. Weil sie es übertrieben haben. Al-Khawarij haben Uthman radiallahu anhu getötet, haben Ali radiallahu anhu getötet. Wollten Muawiyah radiallahu anhu töten, haben ihn erstochen, aber er ist nicht gestorben. Also erst später. Und so weiter. Das heißt also, und wir wissen ja, Daesh und Co. und so weiter. Das alles, dieser Zorn im Namen Allahs. Sie missbrauchen diesen Zorn und begehen damit diesen gravierenden Fehler. Das heißt also, wenn der Zorn nicht gebändigt wird, kommt es zur Entgleisung. Deswegen ein Sheikh sagte, die Religion, der Manhaj, sind die Gleise. Und die Emotionen ist der Antrieb. Und so wie ein Zug, egal wie schnell er ist, auf den Gleisen, auf den Schienen bleiben muss, so dass er nicht entgleist. Genauso musst du, egal wie du kochst, auf dem Manhaj bleiben. Das heißt, die Emotionen, die dich nach vorne treiben, müssen islamkonform sein. Du darfst nicht aufgrund der Emotionen irgendetwas machen, was unislamisch ist. Aber das ist das Problem derer, die die Religion nicht richtig lernen. Die denken dann, dieser Zug ist nicht schnell genug. Warum? Der ist ja immer noch auf den Schienen. Diejenigen, die die Ulama kritisieren, oh, das sind Heuchler, das sind Methalen, ja. Die denken, die werden ja umso klüger. Ja, diese Gelehrten, die sind auf der Schiene. Was wollen diese anderen? Ja, warum bleibt ihr auf der Schiene? Wir haben viel mehr Treibstoff und so. Entgleisen wir. Ja, dann bist du tot. Dann ist der Zug kaputt. Egal. Das ist Zorn, Emotion, geballt und geladen ohne Schiene. Also geht's kaputt. So wie die Khawarij. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie sind in die Religion eingegangen, wie ein Pfeil in die Beute eingeht. Also auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus. Zu schnell. Zu viel Emotion. Der Schuss, der war zu viel. Normalerweise muss dieser Pfeil drin bleiben. Er ist aber nicht drin geblieben. Also ist er wieder raus. Wenn das Feuer des Zorns stark wird und auflodert, blendet es seinen Besitzer und macht ihn taub für jede Ermahnung. Denn der Zorn steigt in das Gehirn, bedeckt die Quellen des Denkens und kann sogar die Sinneszentren überlagern. Sein Auge verdunkelt, bis er nicht mehr sieht, und die Welt wird schwarz vor ihm. Sein Gehirn gleicht einer Höhle, in der ein Feuer entzündet wurde. Die Luft darin wird schwarz, der Ort wird heiß, erfüllt sich mit Rauch und ein schwaches Licht darin verlicht. Dann hält sich niemand darin fest. Kein Wort wird darin gehört, kein Bild wird erkannt und man kann das Feuer nicht löschen, genauso geschieht es mit Herz und Gehirn. Manchmal wird der Zorn sogar so stark, dass er den Besitzer tötet. Das gibt's ja auch, also Blutdruck und so weiter und so fort. Zack, Hirnschlag oder Herzinfarkt, Schlaganfall. Möge Allah uns bewahren. Zu den äußeren Wirkungen des Zorns gehören Veränderung der Farbe, starkes Zittern der Glieder, unordentliche Handlungen, Veränderung der Gestalt und das Verhalten wie bei Wahnsinnigen. Wenn der Zornige in diesem Zustand sein eigenes Bild sehen würde und seine Hässlichkeit, wenn er das sehen würde, würde er sich selbst davor ekeln. Und gewiss ist die Hässlichkeit des Inneren noch größer. Yani, von außen ist es sowieso ein schlimmer Anblick. Jemand, der zornig ist, also übertrieben, zornig ist, das ist kein schöner Anblick. Wie sieht dann sein Herz aus? Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Yani, Leute, die zum Beispiel rauchen oder Drogen nehmen, das hat ja einen Einfluss auch auf das Äußere. Aber die Lunge, die sieht ja noch schlimmer aus. Und so ist es mit dem Herzen. Dann sagte er, ein Abschnitt über die Gründe und Ursachen für Zorn. Er sagt, du hast bereits erfahren, dass die Behandlung jeder Krankheit darin besteht, ihre Ursachen zu beseitigen und ihre Gründe zu entfernen. Zu den Ursachen des Zorns gehören Selbstgefälligkeit, Scherz, Streitsucht, Widerspenstigkeit, Treulosigkeit und starke Gier nach überflüssigem Vermögen und Ansehen. Also dieser Satz hat es in sich. Möge Allah uns bewahren. Wann wird man zornig, wenn man denkt, man wär's? Und du hast etwas nicht erreicht? Man hat dich nicht so behandelt, wie du erwartet hast. Und wir reden jetzt hier von unberechtigtem Zorn. Al-Nabi alayhi salatu wassalam wurde zornig nur, wenn die Grenzen Allahs überschritten wurden. Sein persönliches Recht, deswegen wurde er nicht zornig. Alayhi salatu wassalam. Und er ist natürlich der beste Mensch, der vollkommenste Mensch. Alayhi salatu wassalam. Aber er ist unser Vorbild, dort soll die Reise hingehen. Auch wenn wir natürlich keine Kopie des Propheten werden, alayhi salatu wassalam. Möge Allah uns vereinen mit ihm, auch wenn wir nicht so sind wie er. Alayhi salatu wassalam. Aber zumindest weißt du, dass alles, was seinem Charakter widerspricht, falsch ist. Weil das ist ja das Problem. Wenn man nicht den Propheten alayhi salatu wassalam als Vorbild nimmt, dann diskutiert man. Nee, mein Verhalten ist richtig. Nein, dein Verhalten ist nicht richtig. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Wer ist Maßstab? An-Nabi alayhi salatu wassalam. Wenn wir wissen, wie hat sich der Prophet verhalten, ob du das tust oder nicht, das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt darum, was ist richtig, was ist falsch. Was gehört sich nicht. Maßstab ist wer? An-Nabi alayhi salatu wassalam. Ob wir so trainiert sind, dass wir ihm folgen oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber dann lassen wir uns ja behandeln. Also zuerst müssen wir wissen, dass wir krank sind. Wenn jemand eine Krankheit hat und sagt, nee, ich bin gesund, der behandelt sich nicht. Also erst einmal musst du wissen, was ist gesund, An-Nabi alayhi salatu wassalam. Alles, was nicht so ist wie der Prophet sallallahu alayhi wasallam, ist krank. Möge Allah uns behandeln und gesund machen. So, und der eine, bei dem wirken die Medikamente schneller, nicht so schnell, das ist ein anderes Thema. Aber zumindest gestehe, dass du krank bist. Dass dein Charakter krank ist. Dass du dich verbessern musst. Dann sagt er, diese Charaktereigenschaften sind schlecht und im Gegensatz und im Gesetz, also in der Religion, tadelnswert. Daher soll man jeder einzelnen dieser Eigenschaften mit dem entgegensetzen, also sich bemühen, die Ursachen des Zorns zu beseitigen und seine Wurzeln auszutrocknen. Also, was ist die Lösung? Gegenteil von dem. Was waren denn die Krankheiten? Selbstgefälligkeit, also Selbstkritik. Scherz, also ernsthaft. Scherz ist sehr oft ein Grund für Zorn und Streitigkeit. Und bist immer noch so faul wie früher, gell? Was ist das für ein Scherz jetzt? Du beleidigst ihn. Ja, ich wollte nur Spaß machen, aber du hast ihn beleidigt. Ja, aber er ist wirklich faul. Ja, aber das änderst du doch nicht auf diese Art und Weise. Er wird jetzt zornig. Jetzt kommt, er beleidigt. Warum beleidigst du mich, Junge? Aber du hast ihn doch zuerst provoziert. Also das Scherzen ist eines der größten Gründe, warum man zu Streit kommt. Dann gibt es Streitsucht, möge Allah uns davor bewahren. Es gibt Leute, die lieben Streit. Denen geht es nicht gut, wenn da kein Zoff ist. Möge Allah uns bewahren. Hartnäckig. Möge Allah uns bewahren. Er sagt, wenn der Zorn jedoch aufwallt, wird er durch mehrere Dinge behandelt. Das erste, man soll über die Überlieferung nachdenken. Also, er sagt erst einmal, sollst du gar nicht zornig werden, indem du deinen Charakter grundsätzlich veränderst. So, was ist, wenn du doch zornig geworden bist? Dann sollst du dich an Folgendes erinnern. Erstens, die Vorzüge des Zurückhaltens des Zorns. Und die Vorzüge des Verzeihens und der Nachsicht und des Ertragens. wie in Bukhari überliefert wurde von Ibn Abbas radiallahu an, dass ein Mann bei Umar radiallahu an um Erlaubnis bat einzutreten. Er erlaubte es ihm. Der Mann sagte zu ihm, O Ibn al-Khattab, Sohn von al-Khattab, bei Allah, du gibst uns nicht reichlich und du urteilst nicht gerecht zwischen uns. Da wurde Umar radiallahu an zornig, sodass er beinahe etwas gegen ihn unternommen hätte. Da sagte Al-Hurr ibn Qais, O Führer der Gläubigen, Allah Azza wa Jal sagt, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Nimm den Überfluss an, also Nachsicht, sei nachsichtig, gebiete das Rechte und wende dich von den Unwissenden ab. Und da beruhigte sich Umar radiallahu anhu. Diese Geschichte erklärt uns, wie man Zorn bändigt, indem du Menschen hast, die dich retten. In dieser Situation dir die Spritze geben, die Iman-Spritze. Der braucht jetzt diese Ayah, der braucht jetzt diesen Hadith, der braucht jetzt diese Geschichte von einem Sahabi oder einem Tabi'i. Wenn du alleine bist, ja, dann jongliert der Shaitan, wie er will. Denn es ist ja die Frage, er sagt hier, der Autor, man soll sich erinnern an die Vorzüge und so, ja, aber das Problem ist, die Sicherung ist raus. Yani, das war's, Kurzschluss. Du hast nicht mehr die Fähigkeit, normal nachzudenken. Also brauchst du was? Überbrückungskabel. Da muss jetzt ein anderer überbrücken, dass du zu dir kommst, wenn du alleine bist, wenn du dich nicht berätst. Wirst du also Dinge tun, die du nicht tun solltest. Es heißt dann, als Umar radiallahu an diese Ayah hörte, überschritt er sie nicht und er war jemand, der beim Buch Allahs des Erhabenen innehielt. Also wenn man ihm gesagt hat, qala Allah, stopp, das war's dann. Der macht nichts weiter. Das zweite, er soll sich selbst mit der Strafe Allahs einschüchtern, indem er sagt, die Macht Allahs ist weit, weit größer als deine Macht über diesen Menschen. Du kannst ihm jetzt das Heim zahlen. Du kannst ihn bloßstellen. Du kannst ihn bestrafen. Aber bereite dich vor, dass Allah das mit dir macht. Und du willst doch um Vergebung. Ja, aber ich habe das Recht. Ich habe das Recht in dieser Situation. Ja, aber du hast Situationen, in denen du Unrecht getan hast. Verzeihst du dem jetzt? Verzeiht Allah dir bei der anderen Sache. Also sind zwei Sachen. Zum einen, so wie du stark bist, nicht so wie du. Du bist stark, Allah ist noch stärker. Und so wie du Sünden hast, oder so wie er jetzt was falsch gemacht hat, hast du in anderen Themen Dinge falsch gemacht. Also vergebe ihm, damit Allah dir vergibt. Wenn ich meinen Zorn an ihm auslasse, bin ich nicht sicher davor, dass Allah seinen Zorn am Tag der Auferstehung gegen mich auslässt. Und gerade dann bin ich am meisten auf Vergebung angewiesen. Und Allah, der Erhabene, sagt in einigen der früheren Schriften, O Sohn Adams, gedenke mein, wenn du zornig bist. Ich werde deiner gedenken, wenn ich zornig bin. Und ich werde dich nicht zu denen gehören lassen, die ich vernichte. Also wenn du an Allah denkst, in deinem Zorn, dann wisse Allah Azza wa Jal, an jenem Tag, an dem er zornig wird, möge Allah uns davor bewahren, wird er dich begnadigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erziehen. Möge Allah von uns den unerlaubten Zorn wegnehmen. Möge Allah Azza wa Jal unseren Charakter verbessern. Wa sallallahumma wa sallim. Wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.